Noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mal wieder hier sein zu können in meiner alten Heimat im Mittelrhein, hier oben auf der Höhe. Und bevor ich beginnen werde mit der Predigt, gestattet mir noch zwei kurze Hinweise zu dem Seminar. Heute Morgen werde ich eine Predigt halten, kein Vortrag. Eine Predigt, die anders ist als das, was hier drin steht. Aber keine Angst, es wird alles vorkommen in diesen Vorträgen, was hier drin steht und noch darüber hinaus. Damit bin ich bei der zweiten Bekanntgabe schon. Ich wurde gestern gefragt, ob die Präsentationen, die ich erstellt habe, auch verfügbar wären, ob man die bekommen kann. Ich habe darin sehr, sehr viel an Texten und mir ist klar, dass man sich das nicht alles merken kann. Das geht nicht. Schon gar nicht das, was uns heute Nachmittag erwartet. Da werden wir richtig viele Bibeltexte wälzen, richtig Stück für Stück durchgehen und schauen, was können wir da lernen über die Dreieinigkeit. Und das wird auf der Homepage von der Mittelrheinischen Vereinigung zur Verfügung gestellt werden zum Download, dass ihr das für euch persönlich habt, wenn ihr das selbst studieren möchtet oder wenn ihr vielleicht andere Personen habt, die das Thema interessiert, ihr wollt das weitergeben oder mit ihnen gemeinsam studieren, dann könnt ihr das tun. Oder einfach als eine, sage ich mal, Materialsammlung, wenn es mal irgendwann gebraucht wird, dürft ihr das gerne verwenden. Ich habe eine Frage an euch und ich würde gerne eure Hände dazu sehen. Wer von euch hat irgendwann schon einmal einen Kompromiss, ist schon mal einen Kompromiss eingegangen? Wer ist schon mal einen Kompromiss eingegangen? Ich sehe tatsächlich noch welche, die ihre Hände nicht heben. Dann frage ich mal andersrum, gibt es hier jemanden, der noch nie einen Kompromiss eingegangen ist? Sehe ich jetzt keine Hände. Gibt es vielleicht welche, die sich enthalten wollen, weil sie nicht genau wissen, worauf ich hinaus will? Das kann natürlich auch sein. Ich möchte euch etwas erzählen von mir, bevor wir uns dann genauer anschauen, worauf ich hinaus möchte. Wir werden einiges in der Bibel uns anschauen, wo wir sehen werden, wie Gott, der dreieinige Gott, sich ganz persönlich, ganz lebensnah um seine Leute kümmert. Weil es mir wichtig ist, heute Morgen klarzumachen, dass die Dreieinigkeit eben nicht nur ein komplexes, theoretisches Gebilde ist, eine Glaubenswahrheit, die man mal abhakt, wenn man sie gehört hat, aber ansonsten auch schnell wieder vergessen hat, weil sie keine Relevanz für das Leben besitzt. Das ist nicht der Fall. Und das wird uns heute Morgen, so ist zumindest mein Ziel, besser bewusst werden. Warum habe ich die Frage gestellt? Weil wir in unserem Leben immer wieder an dem Punkt stehen, wo wir überlegen, gehe ich hier oder da einen Kompromiss ein? Und es gibt viele wirklich gute Kompromisse. Wenn meine Frau vielleicht einen Alaska-Urlaub machen will, würde sie bestimmt nie wollen, und ich in der Sahara, dann ist es gut, wenn wir einen Kompromiss finden und einigen uns beispielsweise auf Dänemark. Das ist ein guter Kompromiss, wenn wir uns da in der Mitte treffen. Es gibt in so vielen Bereichen gute Kompromisse, wenn man bereit ist, aufeinander zuzugehen. Aber es gibt auch Kompromisse, die einfach nicht gesund sind. Wenn ich einen Kompromiss eingehe mit meinem Arbeitgeber, dass ich jede Woche 80 Stunden arbeite. Das geht mal für ein paar Wochen gut. Aber dann werde ich beim Arzt sein und nicht bei meiner Arbeitsstelle. Das wird dann nicht mehr gut gehen. Und das, denke ich, kennen wir alle. Immer wieder müssen wir Entscheidungen treffen. Ich hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen in meinem Leben, viele aber eine, von der ich heute berichten möchte, bei der ich auch vor der Entscheidung stand, gehe ich da einen Kompromiss ein oder nicht? Und mir war noch nicht so bewusst, dass es hier um einen Kompromiss geht. Ich stehe heute vor euch als ein Prediger. Für die meiste Zeit meines Lebens ist mir klar gewesen, das wirst du nie. Für mich ist auch während meines Theologiestudiums klar gewesen, du machst alles möglich, aber Prediger wirst du nicht. Und während des Theologiestudiums wurde das umso dringlicher, diese Frage, ja, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht Prediger wirst? Man muss bedenken, man zahlt dafür nicht wenig. Monat für Monat 400 Euro nur Studiengebühren. Damals, ich weiß nicht, wie hoch es heute ist. An die Lebenshaltungskosten noch gar nicht zu denken. Und dann denkt man an den Job später und man hat so vieles gehört, was unangenehm sein soll. Ich möchte es jetzt gar nicht aufzählen, weil ich nichts Schlechtes über den Job sagen möchte, den ich sehr genieße. Aber es gibt Punkte, die ihr sicherlich alle kennt, die einem dann so in den Kopf kommen. Und gerade im Studium, mit den Kommilitonen redet man ja auch darüber, dann kommt, ach, dieses und jenes, um mal nur eines zu nennen, jedes Wochenende weg sein, zumindest irgendwo mal in der Gemeinde eine Predigt halten, vielleicht abends spät heimkommen, damit ist jetzt auch genügend der doch, denke ich, gut bekannten, vielleicht eher negativen Aspekte. Ich habe mir die Frage sehr, sehr ernst gestellt, über Jahre hinweg, die hat mich fast zermürbt. Und Thomas hat schon heute Morgen kurz gesagt, ich habe auch anderes studiert. Ein Grund, warum ich anderes studierte, war genau dieser Kompromiss, den ich mir so vor Augen hatte, den ich mir so ausgedacht hatte. Zur Not möchte ich gerne was anderes machen können. Studierst du noch was anderes, dann kannst du umschwenken. Obwohl ich eigentlich ziemlich genau wusste, dein Weg, den Gott mit dir vorhat, der ist klar. Gott ließ da eigentlich keine Zweifel offen, schon lange vor dem Studium. Wahrhaben wollte ich es aber nicht. Und so habe ich den Kompromiss gesucht. Und durch andere Dinge, die jetzt zu lange brauchen würden, das erzähle ich an dieser Stelle jetzt nicht weiter, wurde dann sehr klar, okay, ich gehe diesen Kompromiss, diese Tür, die ich mir offen hielt, nicht ein. Ich werde Prediger, ich werde da arbeiten, egal was da noch kommen wird. Ich lasse mich drauf ein. Und jetzt in meinem 6. Jahr, aber auch schon im 1. war das dann sehr klar, bin ich sehr dankbar dafür und sage mir, es war genau das Richtige. Und ich möchte nichts anderes tun als das. Aber damals war das für mich wirklich ein Kompromiss, vor dem ich stand. Um Zeit zu sparen, um mehr Geld zu verdienen in einem anderen Job, um bessere, geregeltere Arbeitszeiten zu haben, vielleicht familienfreundlicher, was man sich so alles ausdenkt. Wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen von einem Mann in der Bibel, der auch vor der Entscheidung stand, einen Kompromiss einzugehen und der ihn tatsächlich eingegangen ist. Wir wollen uns anschauen, wie Gott jetzt mit diesem Mann umgeht. Ihr dürft mit mir gemeinsam aufschlagen, ganz den Anfang der Bibel. Wir befinden uns kurz nach der Berufung Abrahams. Wir schauen uns seinen Neffen an, den Lot. 1. Mose Kapitel 13. Abraham und Lot sind bereits ausgezogen aus ihrer Heimat, sind in Kanaan. Und jetzt steht Lot vor einer wichtigen Entscheidung. Beide sind sehr gesegnet worden und die Herden waren inzwischen so groß, sie waren beide so wohlhabend, dass es immer öfter zu Streit um die Weideplätze kam. Zu viel Hab und Gut, sie konnten nicht mehr beieinander wohnen und das musste jetzt geklärt werden. Und so wird jetzt Lot eine Entscheidung angetragen, die er ganz frei treffen darf, obwohl er der Jüngere war. Ich lese hier 1. Mose 13, Vers 8 bis 13. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan, und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Wie hättet ihr entschieden in dieser Situation? War irgendwas verkehrt an dieser Entscheidung? Das Erste, was einem hier schon mal komisch aufstößt, ist, dass der Ältere den Jüngeren wählen lässt. Eigentlich hätte man erwartet, dass Lot diese Entscheidung zurückgibt und sagt: Nein, du bist hier der Ältere, du bist mein Onkel, wegen dir bin ich mitgegangen, suche du aus, wo du hin möchtest, ich nehme das, was übrig bleibt. Aber wir sehen, er hebt seine Augen auf, er blickt alles, was in der Umgebung liegt und überlegt dann, wo wird es am besten sein. Wir sehen nicht, dass er hier groß an seinen Onkel dachte und überlegte, was wird für ihn das Beste sein. Die Gegend war wasserreich, sie war auch böse, das war ihm sicherlich bekannt, aber sie war attraktiv. Und wie oft geht uns das auch so, dass das, wovon wir wissen, es ist eigentlich nicht gut für uns, es mag schädlich sein, aber es ist so attraktiv. Es verspricht etwas und so versprach es ihm hier gutes Weideland. Die Herden können sich noch weiter ausbreiten, bisher gesegnet, warum jetzt nicht noch mehr? Und wenn man schon so viel hat, die Nähe zu Sodom, damit wird man schon klarkommen. Man ist ja gut aufgewachsen im Glauben. Er ist mit Abraham ausgezogen, der Rest der Familie nicht. Also können wir davon ausgehen, dass er schon ein Mann war, der auch einen gewissen festen Glauben besaß. Und sich hier sagte: Vielleicht kann ich Sodom missionieren. Vielleicht wird es gar nicht schlecht sein, wenn ich meine Zelte bis nach Sodom aufschlage. Und das tut er. Merken wir uns die Zelte bis nach Sodom. Wir sehen später, ändert sich auch daran noch etwas. In den nächsten Kapiteln, die wir jetzt nicht gemeinsam lesen werden, sehen wir, dass es zu einem Krieg kommt. Krieg der 5 Könige gegen die 4. Und Lot wird auch mit verschleppt, weil Sodom und Gomorra und die anderen Städte gefangen genommen werden. Und sein Onkel, mit den wenigen Männern, die er besaß, macht sich auf und besiegt nun die Könige und holt die Gefangenen zurück. Und damit auch seinen Neffen Lot und dessen Familie. Jetzt steht Lot noch einmal vor der Entscheidung, die uns hier nicht explizit genannt wird. Aber er steht wieder vor der Entscheidung: Gehe ich jetzt mit meinem Onkel, der jetzt hier schon eingegriffen hat, der stärker war als die Könige vorher, denn er hat den Sieg erlangt, oder lasse ich mich wieder in Sodom nieder? Wir sehen dann später, er ist schon wieder in Sodom. War das nicht schon ein Wink mit dem Zaunpfahl, wo Gott ihm zeigte, da gehörst du nicht hin? Du wirst untergehen mit diesen Königen, wenn du dich zu eng mit ihnen verbündest. Und er macht es wieder. Und er macht es, wie wir später feststellen werden, sogar noch entschiedener. Kapitel 19, Vers 2, wozu wir später kommen werden, lesen wir, er hat ein Haus in Sodom. Am Anfang sind es die Zelte bis nach Sodom. Später hat er sich ein Haus gegründet, mitten in der Stadt. Wie konnte es dazu kommen? Gehen wir erstmal zu Kapitel 18. Ich habe ja gesagt, wir sehen uns eine Geschichte an, die von der Dreieinigkeit handelt. Die Dreieinigkeit, wenn sie sich aufmacht zur Erlösung, Menschen zu retten, am Ende sogar hinauszuzerren, wie in diesem Beispiel. 1. Mose 18, die Verse 1 und 2. Der Herr erschien ihm, die Rede ist von Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Ist euch was aufgefallen? Ich habe das so oft gelesen und einfach drüber hinweg gelesen. Aber interessant ist in diesem Kapitel Hinweise darauf, dass es hier vermutlich mehr als nur eine Gottheit, eine Person der Gottheit ist, die hier sich offenbart. Vers 1, Jahwe, der Herr, er hebt seine Augen auf und was sieht er? Drei Gestalten, die vor ihm stehen. Vielleicht kennt ihr auch die Aussagen Ellen White zu diesem Text, dass sie in Patriarchen und Propheten darüber spricht, sagt sie, Abraham hätte diesen einen hier anbeten können, ohne sich zu versündigen. Es bleibt offen, was mit den anderen beiden ist, die uns in Kapitel 19 als Engel beschrieben werden. Aber im Verlauf der Predigt werden wir feststellen, dass sie gewiss, das sehen wir im Text, mehr Kompetenzen hatten, als es Engeln zukam. Womöglich haben wir es hier nicht nur mit einer Person, Jesus Christus, sondern auch mit den anderen beiden zu tun. Ich stelle das mal als These in den Raum. Wir schauen uns einfach Hinweise an, wo wir erkennen, hier ist Gott ganz persönlich nah und kümmert sich um die Erlösung der Leute, die ihm wichtig sind. Vers 1, der Herr, Vers 2, drei Männer. So geht es weiter. Hier heißt es, zweiter Teil von Vers 2, als er Abraham sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade vor dir gefunden. Und wir haben das immer wieder in diesem Kapitel, dass die Rede ist von dreien, aber angesprochen wird nur einer. Drei, aber reden tut nur einer. Oder einmal, wenn wir zu Vers 9 gehen, da sprachen sie, also alle drei irgendwie, zu ihm, zu Abraham, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Und der nächste Vers, da sprach er, ja wer denn? Wir sind immer noch bei dem Herrn, der einzigen Gestalt, um die es hier geht, die Abraham hier begegnet und ankündigt, Isaak wird geboren werden. Kein Jahr mehr und du wirst endlich diesen ersehnten Sohn haben. Und diese messianische Linie wird jetzt endlich begründet werden. Das zieht sich hier durch, bis wir jetzt zu einer Situation kommen, die einfach beispiellos ist für das Engagement, das Gott einsetzt, wenn es ihm darum geht, Menschen zu retten. Machen wir einen kleinen Sprung in diesem Kapitel. In Vers 16 hören wir, dass die Männer jetzt aufbrechen und wenden sich, gegen Sodom zu gehen. Wir lesen dann weiter, dass der Herr sagt, wie könnte ich es Abraham verheimlichen, was ich vorhabe, was schon Bände über seinen Charakter spricht. Und dann kommen wir zu den Versen, um die es mir heute primär geht. Vers 22 beginnen wir und hier lese ich mal weiter. Macht das mit mir durch, lest es mit mir gemeinsam ab Vers 22. Die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Halten wir einen Moment inne und machen wir uns bewusst, was für ein Vorwurf das eigentlich ist. Er weiß, mit wem er hier spricht, mit dem Richter aller Welt, und sagt ihm mitten ins Gesicht, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Er unterstellt ihm damit, wenn du hingehst, vernichtest diese Stadt, bist du ungerecht. Bedenken wir, Abraham wusste, wer dort wohnt. Er wusste, die Stadt an sich ist böse, aber auch sein Neffe ist da drin. Und er sollte nicht sterben. Gott hätte hier schon sagen können, was wagst du dich, mit mir zu sprechen? Eine Kreatur mit ihrem Schöpfer. Tut er nicht. So sehen wir weiter, Vers 26. Der Herr sprach, stattdessen könnten wir hier noch einfügen, der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abram antwortete und sprach, ach sieh, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5, weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben, um der 5 willen? Merkt ihr, wie geschickt er formuliert, argumentiert? Das war kein dummer Mann. Er redet nicht mehr um der 45 willen, ja, es sind 45. Und er sagt, nur weil jetzt gerade mal 5 weniger als das, was du vorher schon sagtest, du bist bereit dazu? Rhetorisch sehr geschickt. Wegen 5 Leuten würdest du alle umbringen? Und er fuhr fort, mit ihm zu reden. Er sprach, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder an seinen Ort. Fällt euch hier was auf? Der letzte Vers ist merkwürdig, oder? Der letzte Vers, der uns sagt, der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Jetzt schaut euch das an, was wir gelesen haben. Ich habe das bewusst mit euch Wort für Wort gemacht und nicht nur knapp zusammengefasst. Überhaupt, warum steht das so ausführlich da? Wir sind es gewohnt, im Alten Testament, auch im ersten Buch Mose, oftmals einfach nur einen kurzen Vers zu haben. 1. Mose 6 beispielsweise, dass wir dort diese Riesen auf Erden haben. Nur ein kurzer Hinweis, da gab es die damals, die sehr, sehr groß gewesen sind. Und da hätten wir gerne mehr Infos. Hier hätte man kurz zusammenfassen können, Abraham verhandelte mit dem Herrn und sie einigten sich auf 10 Gerechte. Wäre doch möglich gewesen. Ist aber nicht so. Und so können wir hier schon merken, wenn wir das nur so lesen miteinander, wie unangenehm das Abraham geworden sein muss, so lange den Herrn aufzuhalten in seiner Mission, nur um hier vielleicht doch noch ein paar zu retten. Und dann kommt dieser Vers am Ende, wo es heißt, der Herr hat mit Abraham geredet, obwohl doch Abraham die ganze Zeit spricht. Jetzt kommt noch eines dazu, was vielleicht manchen von euch aufgefallen ist. Zumindest denen, die eine Elberfelder Bibel haben, mit Anmerkungen, mit Fußnoten zum Text. Da kommt nämlich in Vers 22b etwas, das in den meisten Bibeln, so wie bei mir hier bei Luther, übersetzt wird. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Hier haben wir eigentlich, der Herr Jahwe blieb stehen vor Abraham. Das hat man umformuliert und hat an den Rand gesetzt, warum man es umformuliert hat und dass man es getan hat, aus Pietätsgründen. Denn stehen bleiben vor jemanden bedeutet, auf jemanden warten. Auf jemanden in gewisser Weise auch angewiesen zu sein, Bitten zu stellen. Wie kann Gott an einen Menschen eine Bitte stellen? Diese Bitte wird ja auch nicht hier so deutlich ausgesprochen, außer, dass Gott vorher schon sagt zu Abraham, wie könnte ich ihm verbergen? Ich habe da etwas vor, er hat ein Wort mitzureden. Gott will anscheinend, dass mitgeredet wird von seinen Geschöpfen. Also wörtlich haben wir hier, Jahwe bleibt vor Abraham stehen. Und ermutigt ihn damit oder fordert ihn auf, sprich mit mir. Ich habe dir gerade gesagt, was ich vorhabe. Ich gehe zu Sodom und Gomorra, um sie zu vernichten, zumindest zu prüfen, ob all das stimmt, was hier vor mich gebracht wurde im Gebet. Er kommt persönlich. Und jetzt bleibt er stehen und wartet, ja, was sagst du dazu? Und er wusste, er kann sich auf seinen Knecht Abraham verlassen. Er wusste, Abraham wird hier das Wort ergreifen zugunsten dieser Stadt. Er würde das Wort ergreifen zugunsten seines Neffen und vielleicht noch der anderen, von denen er nicht weiß, der guten Menschen, die dort leben. Habt ihr mitgezählt, wie oft die hier miteinander geredet haben? Gehen wir das doch gerade nochmal durch. Wir haben das erste Mal, Vers 24, 50 Gerechte. Damit fängt Abraham an. Dann kommt die zweite Runde, Vers 28, 45 Gerechte. Dritte Runde, einigen sie sich auf 40 Gerechte. Die nächste Runde, Vers 30, 30 Gerechte. Das fünfte Mal sind sie bei 20 Gerechten Und schließlich beim sechsten Mal Nachfragen von Abraham sind sie bei 10 Gerechten. Auch merkwürdig, oder? Warum gerade 6-mal? Einmal hätte Sinn gemacht, vielleicht ein zweites Mal sich noch zu wagen. Ein drittes Mal passt auch, gerade beim Thema Dreieinigkeit, aber 6-mal nun wirklich nicht. 7-mal. Das wäre doch ein ordentliches Ende gewesen, oder? Wo hätten wir denn gestanden beim 7. Mal? Die gingen zuletzt in 10er-Schritten. Das 7. Mal wäre 0 oder wenigstens einer. Von wie vielen wusste Abraham denn, dass es Gerechte gibt in der Stadt? Von wie vielen konnte er sagen, da ist wirklich ein Gerechter drin? Einer, sein Neffe. Lassen wir seine Frau und die beiden Töchter mal außen vor. Die bekleckern sich auch nicht gerade mit Ruhm, als es um die Rettung geht. Aber von Lot können wir sagen, er war jemand, der es immer noch ernst meinte mit Gott. Wäre er hier noch eine Stufe weitergegangen, hätte ein 7. Mal verhandelt. Ich bin fest davon überzeugt, wären Sodom und Gomorra verschont geblieben. Denken wir daran, dass Jesus später im Neuen Testament auch Kapernaum beispielsweise mit Sodom und Gomorra vergleicht und sagt, Sodom und Gomorra waren gerechter. In Jeremia 5, Vers 1, müsst ihr nicht mit mir aufschlagen, außer ihr möchtet schnell hinschlagen, ist es ein Vers nur. Da heißt es, wir kommen nämlich gleich wieder zu diesem Text hier zurück, Jeremia 5, Vers 1 heißt es, geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr einen Mann findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält, so will ich ihr gnädig sein. Die gleiche Wortwahl wie hier. Was sagt denn Gott groß, der mit Abraham redet? Er sagt nichts anderes als, ich will dem Ort vergeben. Ich will nicht verderben. Ich will ihnen nichts tun. Ich will ihnen nichts tun. Ich will nicht verderben. Ich will nicht verderben. Nichts anderes. Und er gibt keinen Hinweis darauf, dass ihm unangenehm sei, dass Abraham hier mit ihm verhandelt. Nicht im geringsten. Gott zeigt hier Abraham seine Langmut, seine Geduld und seine Liebe zu den Menschen. Und wir erkennen, selbst Abraham, der Gott so gut kannte, hat nicht geglaubt, dass Gottes Liebe so weit gehen würde. Ich habe noch einen anderen Vers, der meine Haltung, was Sodom und Gomorra angeht, noch mehr bestätigt. Hesekiel 22, Vers 20 heißt es, ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Wiederum genau die gleiche Wortwahl. Damit ich nicht vernichten müsste. Genau das, was er hier sagt. Ich will nicht vernichten. 3-mal von diesen 6-mal sagt Gott das. Genau das gleiche Wort auch im Hebräischen. Ich will doch gar nicht vernichten. Ist nicht meine Absicht. Die beiden haben miteinander geredet. 10 ist das Ergebnis, das rauskommt. Und wir stellen fest, dass Abraham sich hier anscheinend verschätzt hat. Er hat schon bis 10 runtergehandelt, weil ihm schon bewusst war, diese Städte sind wirklich böse. Wer weiß, ob es dort 40, 50, 30 gibt. Aber 10 hat er anscheinend schon erwartet. Wir sehen dann in Kapitel 19, dass nicht einmal 10 drin sind. 4 werden gerettet, 3 davon überleben und 2 davon die Töchter von Lot glauben nicht einmal, obwohl Gott sie gerade rausgeführt hat, dass er auch imstande wäre, ihnen beiden noch Männer zu geben, damit sie auf normalem Wege Kinder bekommen können. Stattdessen machen sie ihren Vater betrunken, legen sich zu ihm und zeugen Kinder mit ihm. Da sehen wir, dass Gott sie sogar rettet, obwohl sie moralisch schon ziemlich verdorben gewesen sind, sicherlich durch das Umfeld hier in Sodom. 10 kam raus als Ergebnis. Gott hätte jedes Recht gehabt, jetzt dorthin zu gehen und Feuer und Schwefel auf das gesamte Gebiet fallen zu lassen. Denn es gab keine 10. Bedenken wir aber diesen ersten, ich sag mal, indirekten Vorwurf Abrahams aus Vers 25, wo er sagt, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Eine Frage an euch. Ist es gerecht, wenn Gott viele umbringt und da sind dann halt leider auch Kollateralschäden mit dabei, da waren dann halt 10 Gerechte mit drunter? Oder sagen wir, bis 10 haben sie gehandelt, 9 Gerechte drunter. Wäre das gerecht? Ich würde gerne noch mal die Hände sehen. Wer von euch sagt, Gott ist der gerechte Richter aller Welt, wenn er 9 Unschuldige halt mit umbringt? 1, 2, 3 Hände sehe ich, 4. Doch einige wenige Hände. Ich bin der Meinung, wenn er wirklich ganz gerecht richten will, dann darf er keinen Gerechten umbringen. Dann muss er sie alle retten. Man kann es verstehen, durchaus. Und wir wissen bis heute, in Katastrophen kommen auch sehr gute Menschen um. Auch guten Menschen widerfährt Schlechtes. Aber damit sehen wir schon noch mal mehr, dass hier nichts Gewöhnliches passiert. Hier kommt Jahweh in Gestalt von drei Männern, spricht mit Abraham über Sodom und Gomorra, stellt sich vor ihn, um mit sich verhandeln zu lassen und sagt nichts anderes im ganzen Kapitel als: Ich möchte nicht umbringen, ich will nicht verderben, ich will retten. Wir können davon ausgehen, dass er jetzt hier ein Exempel statuiert und natürlich nicht einen Gerechten umbringen wird. Gehen wir zu Kapitel 19, nur die Verse 14 bis 21, das genügt uns dann für heute Vormittag. Da heißt es: Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten, sagte zu ihnen: Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich. Ein Erlebnis, das wir sicherlich auch gut kennen, oder? Man redet über den Glauben, man sagt, es ist Gefahr, entscheide dich heute, und es ist den Leuten lächerlich. Das ging schon ihnen damals so. Das ist heute ganz genauso. Damit müssen wir einfach leben, wenn wir glauben. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Ist euch aufgefallen, Vers 15, da heißt es nicht: Damit ihr nicht umkommt in dem Feuer und Schwefel, das jetzt gleich fallen wird. Da heißt es: Damit ihr nicht umkommt in der Missetat der Stadt. Und da sehen wir auch schon, hier geht es um weit mehr als nur jetzt gerade mal eine Rettungsaktion. Es geht darum, hier auch Lot zu zeigen, den Kompromiss, den du eingegangen bist, um weltlichen Wohlstand zu erlangen, dich mit Sodom einzulassen, für dich derart hinein nach Sodom, dass du in dieser Missetat auch untergehen würdest. Hier geht es nicht um das Feuer und Schwefel, das am nächsten Morgen fallen würde. Hier geht es um sein ewiges Seelenheil, das er verlieren würde in der Missetat dieser Stadt. Er wird hinausgezerrt. Er ist damit nun wirklich kein Glaubensheld. Er geht zwar zu den angehenden Schwiegersöhnen, aber hier müssen dann doch diese beiden Engel, als sie uns vorgestellt werden, an der Hand ergreifen und rauszerren, weil sie anscheinend selbst den Glaubensmut nicht besitzen zu sagen: Jetzt müssen wir wirklich, jetzt alles stehen und liegen gelassen, raus hier. Ich lese weiter ab Vers 17. Als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine: Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihm: Ach nein, Herr, siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen, und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten, es könnte mich sonst das Unheil ereilen, sodass ich stürbe. Das ist enttäuschend, oder? Dass er in dem Moment, wo er gerettet wird, wo er vorher schon die Nacht vorher gerettet wurde, vor diesem Pöbel der Stadt, jetzt auch noch so deutlich seinen Unglauben, und ich sag mal, die Schwäche seines Glaubens demonstriert, indem er sagt: Du hast mich zwar hier raus gerettet, aber in den Bergen kannst du mich nicht mehr retten. Was ist das für ein Glaube? Und trotzdem wird er noch gerettet. Gott schaut hier wirklich nicht nur nach den hohen Gerechten wie Abraham. Er nimmt, kann man so sagen, bei dem noch ein Funken Hoffnung vorhanden ist, und zerrt ihn hier noch raus, weil aus dem könnte mal noch was werden. Vers 20, siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein. Dahin will ich mich retten, sie ist doch klein, damit ich am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Daher ist diese Stadt Zoar genannt. Höchst interessant, was hier passiert. Wenn das hier nur ein Engel wäre, hätte er das Recht zu sagen: Ich habe dich angesehen in dieser Bitte, ich werde hier nicht zerstören. Wenn Gott hier den Engeln gesagt hätte, geht hin und zerstört die gesamte Ebene, was hier später dann auch passiert, hätte diese Engel sich nicht rausnehmen dürfen, einfach zu sagen: Diese Stadt verschone ich. Darüber hinaus ist Vers 22 interessant, wo es heißt: Ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Und damit merken wir, Gott nimmt seine Aufgabe zu retten sehr ernst. Er sagt hier: Wenn du jetzt noch länger zögerst und wenn du mir davonläufst womöglich, dann verzögern wir das Gericht. Aber ich werde das Gericht nicht kommen lassen, wenn es bedeutet, dass auch du umkommst. Erst wenn du gerettet bist, werde ich mich um die anderen kümmern. was uns hier bewusst gemacht wird eigentlich, an dieser Geschichte, wo es so oft heißt, Sodom und Gomorra ist eine Geschichte, darüber reden wir besser nicht. Unangenehm. Der zornige Gott, der hier seinem Eifer Ausdruck verleiht und Feuer und Schwefel fallen lässt, ist nicht der Fall. Was er hier macht, ist, er zeigt, wie sehr er den Leuten nachgeht, bei denen noch ein Fünkchen Hoffnung vorhanden ist, dass sie vielleicht doch noch Menschen für das Reich Gottes werden. Bis zum Ende. Und jetzt kommt der wichtigste Vers in dem Zusammenhang, der uns jetzt vielleicht darf ich so weit gehen zu sagen, beweist, dass hier eben nicht einfach nur zwei Engel da sind. Vers 24 heißt es, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Hier wurde ein kleiner Satzteil rausgenommen, bei Luther vermutlich, weil es als missverständlich galt, was es nicht ist, wenn man Kapitel 18, Verse 1 und 2 beachtet. Jahweh, Abraham hebt seine Augen und sieht drei Männer vor sich stehen. Hier haben wir nämlich eigentlich wörtlich im Hebräischen, da ließ der Herr Feuer und Schwefel regnen von dem Herrn herab auf Sodom und Gomorra. Hier haben wir in einem Vers zweimal den Gottesnamen Yahweh stehen. Yahweh auf der Erde, der jetzt hier gerade involviert ist, um ganz persönlich zu retten, lässt Feuer und Schwefel fallen von Yahweh aus dem Himmel. Meine These ist, Yahweh, die Person, die mit Abraham verhandelt hat, während die anderen beiden schon weitergingen nach Sodom und Gomorra, ist nach der Verhandlung wieder in den Himmel. Die anderen beiden haben sich um das gekümmert, was jetzt hier geschieht, in der nächsten Nacht und am nächsten Morgen. Ich sage bewusst, es ist nur eine These. Aber diese Verse, die wir haben, die, wie ihr merkt, sogar dann auch anders übersetzt werden, um es zu glätten, um es für uns leichter zu machen, das wirft doch einige Fragen auf. Klar wird es, wenn man sagt, hier ist die Dreieinigkeit am Werk, um zu erlösen. Nehmen wir das zur Kenntnis als ein wirklich gewaltiges Beispiel der Liebe und der Gnade Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass wir davon ausgehen können, dass er jedes Mal, wenn es um unser Seelenheil geht, mit der vollen Macht dieser drei himmlischen Mächte arbeitet, Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, um jeden zu retten, bei dem es noch ein Fünkchen an Hoffnung gibt, auch wenn vielleicht, wie bei Lot, schon einiges schiefgelaufen ist, schon einige Kompromisse eingegangen wurden. Und so möchte ich jetzt am Ende nur noch eine Frage an euch stellen. Nein, ich habe zwei Fragen noch. In Kapitel 13 hebt Lot die Augen und überlegt sich, übersieht das Land, was er nimmt. Sodom und Gomorra gehörten gerade zur Grenze zwischen Kanaan und Moab. Er wollte ja nicht weg aus dem verheißenen Land, aber er reizt es aus bis an die äußerste Grenze, direkt dort, wo Moab beginnt. Bis dahin schlägt er seine Zelte auf. Wenn ihr vor der Wahl steht in eurem Leben, vielleicht gerade jene, die noch nicht die Entscheidung für den Glauben, für Gott getroffen haben, und euch wird die Entscheidung angetragen und es heißt auch bei euch, dir steht das Land offen. Wofür würdet ihr euch entscheiden? Irgendwie noch mit einem Fuß drin in der Gemeinde, bei Gott irgendwie doch noch sich das warm halten, aber eben nicht richtig drin, mit dem anderen Fuß an Moab. Ist doch auch interessant dort, gerade die Ebene. Wohlstand lockt, Karriere, Geld, was auch immer einem vielleicht gerade angenehm sein mag. Ich kann nur empfehlen, diesen Kompromiss nicht einzugehen. Lot wollte Wohlstand. Was hat er gewonnen am Ende? Seine Frau war tot, seine Töchter haben Inzest betrieben, er hat seine Schafe, seine Herden verloren, seine Zelte, von denen haben wir schon gar nichts mehr gehört, sein Haus in der Stadt war weg, er hat sogar seine Heimat verloren, auch emotional. Er musste bei Null anfangen und dann klarkommen mit zwei durch Inzest gezeugten Kindern, die später große Feinde Israels werden, Moab und Ammon. Was hat er gewonnen mit diesem Kompromiss? Riesenverlust. Das ist die eine Frage. Wenn ihr vor der Entscheidung steht, das Land ist offen, wohin geht ihr? Und die andere, doch sehr persönliche Frage ist, in eurem Leben, auch bei mir in meinem Leben, was ist euer Sodom? Was euch so reizt, was euch anzieht, wo ihr sagt, das ist fruchtbar, das ist grün, das ist schön, das ist attraktiv. Das ist zwar böse, ja, das ist nicht richtig, aber vielleicht kann ich ja meine Zelte nur bis dahin strecken. Lot hatte bestimmt nicht vor, ein Haus in Sodom zu bauen. Aber genau da finden wir ihn am Ende. Genau dort. Und das ist unser Problem bis heute. Wir wollen nur mal so liebäugeln mit dem, wovon wir eigentlich wissen, es ist nicht in Ordnung. Vielleicht so ein bisschen Arbeit am Sabbat zulassen, obwohl wir wissen, das ist ein heiliger Tag und heilige Zeit. Nicht ganz den Zehnten bezahlen, weil ich möchte mir mal einen besseren Urlaub leisten und ein schöneres Auto. Obwohl man weiß, das ist heiliges Geld, das wir da geben. Oder vielleicht eine andere Sache, einfach, dass man sagt, hier müsste ich mich eigentlich einbringen. Hier müsste ich eigentlich mal das richtige Wort zur richtigen Zeit sprechen. Meine Hand heben, meinen Mund aufmachen, Verantwortung übernehmen. Aber so viel bequemer, immer im Hintergrund zu bleiben, sich nicht einzubringen, besser sich rauszuhalten, keinen Ärger zu riskieren. Vielleicht auch einfach ein bisschen Ruhe zu haben jeden Tag, wenn man sagt, ich möchte keine Andacht machen, um Gott besser kennenzulernen. Nimm mir nicht die Zeit zum Gebet, um Kraft daraus zu schöpfen. Alles andere an Erledigungen ist wichtiger als das. Ich könnte die Liste noch so viel länger machen. Ihr wisst bestimmt schon ziemlich genau, um was es bei euch geht in eurem Leben. Wenn ihr alles vergesst von dieser Predigt, dann stellt euch bitte trotzdem diese eine Frage, vergesst die nicht. Was ist das Sodom in eurem Leben? Und seid ihr wirklich bereit, den Kompromiss einzugehen, euch dem so stark anzunähern, dass ihr am Ende womöglich alles verliert? Gott wird auch wie bei Lot, bin ich fest von überzeugt, alles tun, um euch zu retten, solange noch ein Fünkchen Hoffnung da ist. Aber stellt euch diese Situation vor ein Jahr später. Ich weiß nicht, ob Lot, seine Frau und seine Töchter noch mit rausgegangen wären. Was wir von ihnen hier hören, ist nicht mehr löblich. Vielleicht wäre es dann schon zu spät gewesen. Gott greift immer rechtzeitig ein. Aber wir müssen bereit sein, uns auch rauszerren zu lassen. Und wenn Gott das in eurem Leben tut, hat vielleicht schon die Zelte abgebrochen, vielleicht schon das Haus von euch zerstört, vielleicht euch schon an der Hand genommen, euch rauszuzerren, dann lasst ihn das auch tun. Dann geht mit. Ohne zurückzublicken, ohne wehleidig zu sein, ohne Angst zu haben wie Lots Töchter, dass er sich nicht auch um die Zukunft kümmern könnte. Ohne Angst zu haben wie Lot, dass man vielleicht den Bergen umkommen würde. Der euch rettet, kann sich auch um alles andere kümmern. Und er wird das auch tun. Amen.